Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Generate Podcastes. Heute zum Thema Neurokognition und Autoimmunenzephalitis. Frank, wir haben uns wieder einen Gast eingeladen.
Ja, auch von mir ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr sie wieder da seid, uns zuhört, uns interessant findet. Ich freue mich sehr, heute Carsten Finke vorzustellen. Professor Carsten Finke leitet die Arbeitsgruppe Kognitive Neurologie an der Charité, ist seit vielen Jahren aktiv im Bereich Generate, aber weit darüber hinaus ist wahrscheinlich so eine der Experten international. Sobald man das Wort Bildgebung und AE, aber auch andere Bereiche in den Mund nimmt und gerade auch neurokognitive Dinge, Langzeitdefizienzen oder Phänomene in der Kognition bei Patienten mit autoimmuner Enzephalitis, da steht überall dein Name. Carsten Finke dann. Carsten, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Carsten, Neurologie und Kognition. Wie kommt man zu diesem Forschungsgebiet? Oder noch wichtiger, wie kommst du zu diesem Forschungsgebiet?
Ja, ist eine gute Frage. Wie so oft, es spielt natürlich auch Zufall eine gewisse Rolle oder aber auch dann doch ein gezieltes Interesse. Bei mir ging es eigentlich mit der Doktorarbeit los. Ich habe eine Doktorarbeit zu räumlichem Arbeitsgedächtnis gemacht. Ich hatte mir schon verschiedene andere Sachen angesehen vorher. Auch meine tierexperimentellen Arbeitsgruppe hat mir das angesehen. Das dachte ich dann, ist eher nicht sowas für mich. Und dann hatte ich den Untersuchungskurs in der Neurologie und meine aber ehrlicherweise nicht so gut. Dann habe ich mit einem Freund gesprochen und der war total begeistert. Und dann habe ich gefragt, kann ich denn auch in den anderen wechseln? Und das war der von meinem dann späteren Doktorvater Christoph Ploner. Und er hatte so was ganz Mitreisendes, Begeistertes, vor allen Dingen so die Begeisterung für die neurologische Untersuchung, für Oculomotorik auch und eben auch kognitive Funktionen. Und dann habe ich letztlich diese Doktorarbeit dann bei ihm gemacht. Und wir haben erst bei Gesunden räumliches Arbeitsgedächtnis untersucht und dann Patienten mit Epilepsie, chirurgischen Läsionen des medialen Temporallappens. Wir hatten so eine unilaterale Resektion und das Thema war so ein bisschen, ist der Hippocampus auch wichtig für Kurzzeitgedächtnis? War eigentlich so, nee, ist er nicht. Das macht der frontale Kortex und der Hippocampus macht das Langzeitgedächtnis. Aber es gibt eben gewisse Konstellationen, wo er dann der Hippocampus auch wichtig ist. Das haben wir dann bei den Patienten gezeigt. Das hatten dann auch andere gleichzeitig gezeigt. Das war ein relativ robuster Befund. Genau, so bin ich dazu gekommen und dann im Weiteren haben wir die Patienten dann auch mittels MRT, funktionellen MRT untersucht und dann kam noch die Bildgebung dazu.
Das geht ja Hand in Hand, ne? Du bist natürlich dadurch, das kam ja eben auch schon durch, einer der großen Bildgebungsexperten auch. Und eben die Integration dieser beiden Dinge im Pathologischen ist natürlich eine ganz große Leistung von dir. Vielleicht erzählst du den Leuten, die nicht so tief in der Neurologie oder in der Neuroanatomie stecken, nochmal ganz kurz Gedächtnis. Hippocampus, was macht der? Wofür brauchen wir den? Ist das der Lese- und Schreibkopf oder gibt es noch eine gute Analogie?
Naja, mit den Analogien ist immer so eine Sache, ne? Die sind erstmal natürlich ganz eingängig. Wenn man aber immer genauer hinschaut, dann stimmt's nicht mehr so ganz gut. Also man hatte ja immer lange Zeit für Gedächtnis die Analogie, das ist eine Festplatte. Mittlerweile wissen wir aber, das ist gar nicht so. Es ist nicht so, man schreibt das da drauf und es bleibt da, sondern es wird eigentlich ständig weiter verändert und überformt. Das nennt man dann, also erstmal wird das konsolidiert und dann gibt es immer wieder Rekonsolidierung. Das Gedächtnis wird auch zwischenzeitlich mal wieder labiler und dann wird es wieder, also es ist was sehr Dynamisches. Und der Hippocampus, manchmal wird er auch so als der Bibliothekar bezeichnet, der so die Informationen nimmt und dann in den Kortex einsortiert. Er hat auf jeden Fall die zentrale Rolle für episodisches Gedächtnis. Das wissen wir seit dem berühmten Patienten HM 1953. Eine epilepsiechirurgische Operation gehabt. Beidseits wurde der Hippocampus entfernt und danach hatte er wirklich die schwerstmögliche Amnesie, vor allen Dingen Anderograd, das heißt gar keine neuen Informationen mehr merken. Der hat Mittag gegessen, am nächsten Tag oder ein paar Stunden später konnte man ihn fragen, das wusste er nicht mehr. Und insofern nimmt der Hippocampus eben die zentrale Rolle ein für das episodische Gedächtnis und hat eben auch eine gewisse Rolle für das Kurzzeitgedächtnis und ist eben wichtig, dass wir sozusagen sowohl diese Informationen speichern, aber auch wieder abrufen können.
Ja, wie so oft in der Geschichte der Medizin sind Erkenntnisse ja aus Läsionen, Läsionsmodellen, Erkrankungen geboren. Ne? Die HM-Geschichte, spannend, hatte ich gar nicht daran gedacht. Vielen Dank fürs Teilen. Jetzt ist es ja so, der Hippocampus ist ja bei vielen Autoimmunenzephalitiden autodominant betroffen. Nicht bei allen, ne? Bei manchen mehr, manche weniger. Die bekannteste, die NMDA-Enzephalitis, ist sicherlich nicht nur hippocampus-spezifisch, aber dennoch natürlich die Frage, welche Gedächtnisstörung hat man denn bei der Erkrankung und hält das an dauerhaft? Geht das wieder weg?
Du meinst jetzt die NMDA-Enzephalitis?
Pardon, die NMDA-Enzephalitis und auch die Gedächtnisstörung, die damit einhergeht, natürlich. Also ich glaube, du kannst gerne nochmal über die NMDA allgemein reden, aber das würde mich interessieren. Was ist denn dein, wie würdest du Hörern erzählen, was mit dem Hippocampus und dem Gedächtnis bei der NMDA, aber auch gerne bei anderen Enzephalitiden passiert? Was merkt man davon und wie plastisch ist das? Wie erholt sich das wieder?
Ja, also das ist ja eine Erkrankung, die sehr schwer im Akutstadium verläuft. Junge Frauen, die dann häufig auch länger auf der Intensivstation sind. Und so ein bisschen hat das ja, glaube ich, auch die Neurologie revolutioniert. Lange gab es ja nicht so durchgreifende Therapieerfolge, die man als Neurologe so erleben konnte. Das hat sich dann auch noch mal ein Stück weit geändert. Also die werden dann wieder entlassen und kommen nach ein paar Monaten später wieder auf die Station und sagen, jetzt ist alles fast wieder so gut wie vorher. Aber der Punkt ist, dass der Hippocampus die höchste Dichte an den NMDA-Rezeptoren im Gehirn hat. Und der NMDA-Rezeptor ist wichtig für die Langzeitpotenzierung. Und damit ist er genau der molekulare Mechanismus für das Gedächtnis. Und deswegen ist es ja auch total plausibel, dass die Patienten nur in der Akutphase an Gedächtnisstörungen leiden. Aber wir haben eben gesehen, dass sie es auch langanhaltend sind und für viele einfach lange bestehen. Wie lange bestehen die? Das ist individuell natürlich sehr verschieden. Bei fast allen wird es eigentlich besser. Aber es gibt eben viele Patientinnen und Patienten, bei denen ein gewisser Grad an Gedächtnisstörungen persistiert. Und das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also wir wissen, dass zum Beispiel Alter eine wichtige Rolle spielt. Kinder und wirklich ältere Menschen haben ein bisschen schlechteres Outcome ja insgesamt. Das gilt auch fürs Gedächtnis. Wenn man sehr lange mit dem Therapiebeginn wartet, hat das auch einen negativen Einfluss und natürlich auch von der Schwere der Erkrankung an sich hängt das ab. Was dann ansonsten noch interessant ist, das MRT, was wir ja sonst auch für untersuchen, das ist ja häufig gar nicht so auffällig bei den Patienten, oft ist es auch normal. Das heißt, es gibt jetzt keine massive Atrophie, wie wir das bei limbischen Enzephalitiden haben. Aber es gibt eben eine gewisse Volumenminderung, die kann man mit so volumetrischen Untersuchungen im MRT dann eben doch rausarbeiten. Und es gibt eine verminderte funktionelle Konnektivität, die man mit funktionellen MRT untersuchen kann. Das heißt also, die Kommunikation des Hippocampus mit anderen Hirnregionen ist eben nicht normal, sondern reduziert. Und dieses Ausmaß korreliert auch mit den Gedächtnisdefiziten. Und das scheint so ein bisschen das Hauptproblem zu sein. Und das führt eben dazu, dass, auch wenn die Struktur des Hippocampus vielleicht noch überwiegend intakt ist, es doch aber eben eine eingeschränkte Funktion hat.
Und das merken die Patienten das denn in der Regel? Klar, es gibt immer Ausnahmen, aber in der Regel, sagen wir mal, 2 Jahre nach einer NMDA-Enzephalitis noch. Du sagtest ja eben schon, das kann ich unterstützen. Viele, glücklicherweise, dieser Patienten schützen dann vor dir und sagen, ja, geht mir wieder gut, arbeite wieder. Merken gar nicht mehr so viel, aber du siehst noch was, oder? Oft?
Wir sehen oft noch was. Das sind auch Sachen, die berichten die Patienten auch selber. Das ist eigentlich eine total interessante Frage. Und zwar, wie nimmt man es als Patient wahr? Das ist sozusagen die subjektive Testung. Und wie ist die objektive Testung jetzt in einem klassischen neuropsychologischen Testverfahren? Und das ist natürlich nie 100% kongruent. Und es gibt einen relevanten Anteil an Patienten, sogar 30% ungefähr, die das gar nicht selber bemerken, bei dem man es aber eben in einem Test nachweisen kann. Dann kann man sagen, gut, dann ist es vielleicht auch nicht so wichtig, aber es schränkt sie natürlich in ihrer Leistungsfähigkeit ein Stück ein. Und es gibt aber natürlich auch die Patienten, die noch Defizite haben und das auch bemerken. Das sind jetzt keine massiven Defizite in aller Regel. Das ist eben eine gewisse Leistungsminderung. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man ist jung, fängt gerade an, einen Beruf zu lernen oder zu studieren. Natürlich ist es dann relevant, wenn es 10% weniger sind. Nur 10%, sagen wir jetzt. Aber natürlich ist es relevant. Das merken die Patienten natürlich. Und das Gute ist, dass wir auch sehen, dass es sich bei vielen eben dann doch noch im Verlauf weiter bessert. Aber nicht über Wochen, sondern eher Monate und Jahre. Ne? Und
auch spät in dieser Erkrankung wird es weiter besser, ne? Oder?
Genau, ja. Ich glaube, da sollte man Geduld haben und die Hoffnung. Und wir sehen eben, dass es auch, wir hatten Patienten, bei denen es nach 8, 9 Jahren immer noch weiter besser wurde. Ja.
Gibt es denn etwas, was Patienten selbst tun können, um ihre Kognition zu verbessern oder was auch Behandelnde empfehlen können?
Also ich denke, das Beste ist, wenn man wirklich eine ambulante neuropsychologische Therapie machen kann. Das hat ja den Vorteil, da ist jemand, der ist ausgebildet dafür, der kann genau das Defizitmuster erkennen und er kann individuell angepasste Therapie machen. Und wichtig ist dann, das ist ein kognitives Training, ne? Und wichtig ist natürlich auch, wie bei jedem Training, dass man sich nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert. Und dann wird man ja idealerweise langsam besser. Und dann muss man natürlich auch das dann immer wieder nachjustieren. Und ich denke, dass das besser geht, wenn da sozusagen ein Mensch vor dir sitzt, der dafür ausgebildet wurde, der eine Expertin oder Experte auf dem Gebiet ist und vielleicht auch andere Faktoren mit berücksichtigen kann. Also wie läuft es in der Arbeit? Was gibt es für andere psychosoziale Faktoren? Wir wissen mittlerweile auch, dass viele Patienten ja auch Schlafstörungen haben, höhere Levels für Depressivität, Angststörungen. Sowas muss man natürlich auch mitbehandeln. Erstens reduziert das ja an sich die Lebensqualität, aber es kann ja auch einen negativen Einfluss auf die kognitiven Funktionen haben. Und dann braucht man eben auch viel Geduld und muss das lange durchhalten. Es gibt natürlich auch Apps, die sowas machen. Das zeigt einen signifikanten Effekt. Ich denke aber, dass so eine wirkliche neuropsychologische Therapie dem wahrscheinlich überlegen sein wird. Das Problem ist nur die Verfügbarkeit. Man muss einen Platz bekommen.
Ja, du brichst da eine Lanze, Welt, dass das äußerst wichtig, aber de facto extrem schwer zu organisieren ist, ne? Im ambulanten Bereich, die ambulanten Rehas oder die stationären Rehas, da geht das noch, aber sobald es dann die rein ambulante Versorgung geht, ist zumindest bei uns hier so den Versorgungsstrukturen, die ich überblicke, ist wirklich schwierig. Wird manchmal von den Ergotherapeuten übernommen. Würdest du das auch unterstützen, dass man sagt, dann, wenn Neuropsychologie nicht verfügbar, zumindest eine ergotherapeutische Anbindung mit einem Fokus in diese Richtung?
Ja, ich glaube, das ist auch sehr hilfreich. Und solange man jemanden hat, der wirklich sich den Patienten ansehen kann und schauen kann, was ist jetzt wirklich der relevante Bedarf, welche kognitive Funktion, welche anderen Funktionen sind eingeschränkt, vielleicht auch nochmal den Hinweis geben kann, okay, sie haben eine relevante Schlafstörung, das sollte man auch nochmal untersuchen, das ist, glaube ich, total wichtig. Und genau, was du sagst, also bei uns ist es natürlich genauso, aber es gibt dann so eine stationäre Reha für 6 bis 8 Wochen und dann sind die Patienten eben oft so ein bisschen auf sich reingestellt. Ne?
Ja. Mal gucken, was glaubst du jetzt mal, ein Wild Guess? Ändert Artificial Intelligence anderes, so ich sage jetzt mal Chatbot-Interaktion, Patienten, werden wir das irgendwann haben? Wahrscheinlich schon, ne? Wenn ich so frage, dann kann man wahrscheinlich das in die Zukunft sehen, aber ich könnte man sich vorstellen, ne, dass man damit auch diesen Engpass, diesen Fachkräftemangel ein bisschen adressieren kann, oder? Gibt es da schon Projekte? Kennst du sowas eigentlich?
Ich glaube, es gibt so ein paar Projekte, die so in die Richtung gehen. Auch, ich weiß so, bei demenziellen Erkrankungen, so eine Art Companion, die da entwickelt werden. Ich glaube schon, dass das hilfreich sein kann. Ich glaube, man muss dann sehen, wie sich das ausgestaltet. Der kritische Punkt wird wahrscheinlich immer dann sein, zu erkennen, wann wirklich eine Situation eingetreten ist, wo wirklich dann ein Arzt, eine Ärztin wieder eingeschaltet werden muss. Das müssen diese Bots oder Chatbots natürlich irgendwie erkennen. Aber ich glaube schon, dass es total hilfreich sein kann. Und vielleicht wird es dann auch die nächste Stufe des kognitiven Trainings sein. Die kann ja auch sowas abfragen. Die können ja theoretisch auch sagen, dann macht man jetzt mal so ein BDI zwischendrin eingestreut, also einen Test für Depressivität. Und wenn der Wert erhöht ist, dann ist das eben der Trigger dafür, dass man sagt, okay, du musst dir jetzt nochmal, musst zu deinem Hausarzt gehen, ja? Oder zu deinem Neurologen.
Spannend, naja gut, wie in vielen Bereichen wahrscheinlich ja die Tandems am besten, ne? Die Kombination aus Arzt und Maschine, sage ich jetzt mal, oder Ärztin und Maschine, also in dem Fall Neuropsychologe, Neuropsychologin plus Chatbot in Tandem könnte eine echte Chance sein. Also lass uns nochmal das Thema ein bisschen wechseln, weil wir leider zeitlich auch eingeschränkt sind. Wir haben auch aufgrund meiner Frage ja über NMDA, Enzephalitis, gesprochen. Du sagtest aber eben ja das Stichwort limbische Enzephalitis schon. Auch da vielleicht nochmal, erklär doch nochmal den Zuhörern, was jetzt der Unterschied ist, warum NMDA keine reine limbische Enzephalitis ist, wie wir es definieren, welche Unterformen dir jetzt einfallen und was da vielleicht an anderen Statements zu der Kognition und auch der Bildgebung vielleicht unseren Mithörern mal mitgeben kannst.
Die limbische Enzephalitis wird ja vor allen Dingen so genannt, weil man in der Routine-MRT-Bildgebung häufig sieht, dass der Hippocampus hyperintens in den T2-Sequenzen dargestellt ist. Also da ist eine Inflammation, eine Entzündung. Das sieht man bei der NMDA-Enzephalitis so nicht. Und die häufigsten sind wahrscheinlich die LG1-Enzephalitis, auch GAT. Und der entscheidende Unterschied jetzt auch bei der LG1, auch bei GAT, ist, dass die Patienten eben im Verlauf fast immer eine Atrophie entwickeln, also eine wesentlich relevantere strukturelle Schädigung. Und das korreliert eben auch mit deutlicheren Gedächtnisdefiziten. Und ein anderer wichtiger Punkt bei der LG1-Enzephalitis ist, dass die Patienten älter sind. Das heißt, die haben natürlich nicht die gleiche Kapazität von vornherein aufgrund des Alters, wie ein 20-Jähriger, eine 20-Jährige sich zu erholen. Plus die Atrophie des Hippocampus bleibt eben leider auch. Bei der GAT-Enzephalitis ist noch die Besonderheit, dass sie eben auch die Epilepsie, die damit häufig einhergeht, schwer zu behandeln ist. Und genau, ich glaube, also Alter und wirklich relevante strukturelle Schädigungen sind jetzt da die zwei wichtigsten Unterschiede.
Ich würde gerne einmal noch, weil es jetzt auch schon mehrfach genannt worden ist, in das Thema Bildgebung nochmal einsteigen. Also wir hatten uns ja im Vorhinein Gedanken gemacht und da haben gedacht, wir bitten dich einmal, Bildgebung einmal oder die Methodiken der Bildgebung einmal für den, Frank sagt immer, der interessierte Zeitleser einmal zu erklären oder der Checker-Tobi-Style.
Für die jungen Leute, die nicht mehr Zeit lesen, sondern vielleicht mit anderen Medien unterwegs sind.
Ja, okay, Checker Tobi. Also, wir machen mit dem MRT hochaufgelöste Aufnahmen vom Gehirn. Und es ist wie eine Kamera, die wirklich sehr gut funktioniert und dafür aber keine Röntgenstrahlung braucht, sondern mit einem sehr starken Magnetfeld arbeitet. Deswegen darf man auch niemals mit irgendwelchen Ringen, Piercings etc. in diesen MRT-Raum gehen. Der Vorteil ist eben, dass man keine Röntgenstrahlung dort irgendwie abbekommt. Und es gibt so Routineverfahren, die wir in der Klinik verwenden. Da schaut man sich vor allen Dingen die Struktur des Gehirns an. Gibt es Bereiche, in denen Entzündungen sich manifestieren? Gibt es Bereiche, also jetzt zum Beispiel bei einer Alzheimer-Erkrankung guckt man immer nach, gibt es Atrophie-Muster, die dafür typisch sind zum Beispiel. Und dann sehen wir eben bei der LG1-Enzephalitis schon das erwähnte Aufleuchten des Hippocampus in dem Verlauf dann eben eine Volumenabnahme, ein Schrumpfen, eine Atrophie des Hippocampus. Und genau mit dem gleichen Gerät können wir aber auch Forschungssequenzen anwenden. Das machen wir dann außerhalb der klinischen Routine, weil die auch länger dauern. Und dann liegt man schon auch mal eine Stunde in dem MRT und dann können wir eben mehr Aussagen treffen. Wir können dann genau das Volumen berechnen. Wir können, was ich vorhin schon mal meinte, diese Konnektivität, diese Kommunikation berechnen und aber noch höher aufgelöst die feine Struktur des Gehirns analysieren.
Doch da, Checker Tobi Style, wie macht man das mit der Funktion? Struktur kann man sich vielleicht vorstellen, ne? Aber wie kann man denn Konnektivität, Funktion sehen, wenn man ein Magnetbild macht vom Hirn?
Also ganz grob gesagt untersucht man den Sauerstoffgehalt des Blutes. Die Bereiche des Gehirns, die aktiv sind, verbrauchen mehr Sauerstoff. Das kann man über die magnetischen Eigenschaften von oxygeniertem und nicht oxygeniertem Blut darstellen. Und was man dann schaut, ist, welche Regionen sind gleichzeitig aktiv? Dann sagt man, sie haben eine höhere Konnektivität oder sind gleichzeitig eben weniger aktiv. So wurden in den letzten Jahren so ganze funktionelle Netzwerke identifiziert. Es gibt zum Beispiel ein visuelles Netzwerk im okzipitalen Kortex und es gibt eben auch ein sensomotorisches Netzwerk und es gibt eine ganze Reihe anderer Netzwerke. Und die kann man dann zwischen Gesunden und Patienten vergleichen. Wie gut funktioniert die Kommunikation? Eben alles basierend auf der Sauerstoffausschöpfung.
Super, danke. Und noch eine Anschlussfrage jetzt mal für die Neurologen, Neurologinnen unter unseren Zuhörern. Red Flags, Red Herrings bei MRTs, bei autoimmuner Enzephalitis. Also was sind Dinge, die man sehen sollte im MR und was sind vielleicht Dinge, die auch so aussehen können? Mimics, wie eine limbische Enzephalitis zum Beispiel.
Also bei der limbischen Enzephalitis erfordern die Kriterien ja eigentlich, dass es eine bilaterale, hyperintense Darstellung des Hippocampus sein soll, in der T2- oder Flair-Sequenz. Wenn es unilateral ist, kann es immer noch eine LG1-Enzephalitis sein, aber dann könnte es natürlich zum Beispiel auch ein Astrozytom sein oder ein eigener Tumor in der Region. So richtig viele andere Differentialdiagnosen gibt es nicht. Es gibt natürlich zum Beispiel auch noch die Herpesenzephalitis, aber die dehnt sich ja in der Regel viel weiter aus, bis in den lateralen Temporalkortex, frontal, insulär. Und wichtig ist aber auch noch zu wissen, dass das nicht bei allen LG1-Patienten so ist, sondern man kann auch mal ein unauffälliges MRT haben. Und ich finde, das macht es dann immer schwierig. Dann kann der Liquor unauffällig sein, das MRT ist unauffällig. Man muss dann die Antikörperdiagnostik machen. Ja.
Würde ja mal postuliert von Barcelonesen, dass sie so 10% der LG1 kein MR, keine Liquorauffälligkeiten. Glaubst du es auch oder
ja,
denkst du das irgendwie anders?
Also wir haben jetzt mal in unsere Kohorte geschaut und hatten ein Drittel keine Akutpathologie im MRT. Das ist natürlich immer eine Frage, wann macht man es? Wiederholt man es? Sicherlich sinnvoll. Wie ist die Schichtdicke und so weiter? Aber genau, und dass denn beides negativ ist, hatten wir jetzt bei uns nicht genau geguckt, aber 10% kann man sich wahrscheinlich gut vorstellen. Ja.
Und auch da nochmal, das hast du ja gesagt, aber ich glaube immer dann, wenn man Veränderungen des Temporallappens sieht, die eben über den Temporallappen hinausgehen, sehr asymmetrisch sind, Kontrastmittel anreichern oder diffusionsgestört sind, dann sollte man ernsthaft überlegen, welche andere Differentialdiagnose oder virusbedingte Enzephalitis in Frage kommt. Ne? Ich glaube, das kann man so festhalten. Darf ich noch eine Frage stellen, Isa, bevor du weitermachst?
Ja. Ja.
Du machst so spannende Projekte, Carsten, und auch internationale Projekte. Magst du ein bisschen erzählen, was dich gerade im Moment beschäftigt, was deine Projekte sind, die du vorantreibst, national, international, die an die du jeden Morgen denkst, sozusagen, die Top 3 oder Top 2, as you wish?
Also ich glaube, eine der spannendsten Fragen ist, und da arbeiten wir jetzt auch schon ziemlich lange dran, wir hatten ja gesehen, dass es teilweise Atrophien gibt, funktionelle Konnektivitätsveränderungen. Wie entwickelt sich das eigentlich im Langzeitverlauf bei den Patienten? Und ich hätte mir eigentlich gut vorstellen können, bei der NMDA-Enzephalitis, dass sich das dann auch irgendwann wieder normalisiert. Tatsächlich zeigen jetzt unsere ersten Ergebnisse, dass zum Beispiel diese Konnektivitätsveränderungen offensichtlich persistieren. Auch die Volumenminderungen scheinen zu persistieren. Also das finde ich wichtig und spannend. Und ein anderes Projekt, was total spannend ist, es gibt Patienten, die haben sowohl eine NMDA-Enzephalitis als auch eine Multiple Sklerose. Also ein Overlap zwischen den beiden Erkrankungen. Jetzt versuchen wir hier gerade zu charakterisieren, wer ist das eigentlich, wer bekommt das, was haben sie für MRT-Veränderungen, was haben sie für Liquor-Veränderungen, da arbeiten wir auch mit Jan Leverenz in dem Projekt zusammen. Wie ist der genetische Hintergrund, da arbeiten wir mit euch und Gregor Kuhlenbäumer zusammen. Und das ist natürlich deswegen wichtig, weil die Patienten anders behandelt werden müssen, auch langfristig. Weil die Patienten, die dann vielleicht neue Läsionen haben, dann denkt man, gut, das ist halt eine NMD1-Enzephalitis, die haben aber eine MS und müssen so behandelt werden. Genau. Und ein anderes Projekt ist auch noch dieses Langzeit-Outcome, da arbeiten wir auch mit den Kollegen in Barcelona und Frankreich und Polen zusammen, zu den Patient-Reported Outcome Measures, heißt es ja so schön. Also was berichten die Patienten in so Fragebögen, zum Beispiel Schlafstörungen, Ängstlichkeit, Depressivität, dass man sowas systematisch erfassen kann. Auch Martin Titula arbeitet dazu in den Niederlanden. Ich glaube, das wird jetzt auch immer mehr systematisch erfasst, nachdem eben klar geworden ist, dass auch das eben Symptome sind, die Patienten langfristig eben beschäftigen. Ja,
ja, die Prompts werden immer richtiger. Auch die Pharmafirmen werden ja zunehmend aufmerksamer und implementieren diese in ihren Studien. Ne? Gerade bei Erkrankungen, wo die ärztlichen Outcomes nicht das alleinige Zielkriterium sind, wahrscheinlich, sage ich mal. Brauchen wir jetzt nicht in die MRS-Diskussion einsteigen, aber vielen Dank. Sapiens heißt dein internationales Projekt mit den
Franzosen. Das heißt Sapiens, genau. Mhm.
Sehr schön. Okay, Isa.
Ich würde eigentlich gerne direkt auf die Frage, wo entwickelt sich Bildgebung hin eingehen? Also ich weiß, Frank, da hatten wir uns jetzt vielleicht einen anderen Ablauf, aber ich finde das eigentlich die spannendere Frage an Carsten. Wo entwickelt sich Bildgebung bei AI und Neuroimmunologie oder auch im Allgemeinen hin?
Also die Herausforderung bei der Autoimmunenzephalitis ist ja immer, dass sie einfach sehr selten ist. Und wir müssen größere Kohorten zusammenbringen, um wirklich robuste Aussagen treffen zu können. Wir arbeiten da mit den Kollegen, mit den anderen europäischen Zentren zusammen, auch was die Bildgebung angeht. Deutschland ist da ja leider nicht so wahnsinnig gut mit seinem föderalen System organisiert. Also das ist wirklich extrem abträglich der Forschung. Meiner Meinung nach müsste es einfach ein verpflichtendes Register geben für solche seltenen Erkrankungen. Die Patienten müssten zumindest einmal in einem Generate-Zentrum zum Beispiel gesehen werden und dann würde man dort ein strukturiertes MRT machen. Heute ist es so, jeder Kleinstaat, jeder Größere macht natürlich seine eigenen Regeln. Aber mit KI werden wir auch da Fortschritte erzielen. Vor allen Dingen werden wir viel größere normative Daten bekommen, also gesunde Kontrollen, mit denen wir dann unsere Patienten vergleichen können. Es gibt jetzt auch von den Kollegen aus UK schon erste Online-Tools, wo man dann eben einen Datensatz vielleicht hochlädt und dann das mit deren Referenz verglichen werden kann, wirklich in gut einfachen und interpretierbaren Parametern. Es gibt zum Beispiel auch KI kann auch genutzt werden, um schnellere MRT-Sequenzen zu entwickeln. Dann dauert das wirklich nur noch, 20% der Zeit. Dann können wir mehr Daten erheben. Das ist auch ein Projekt, was wir in Generate uns vorgenommen haben, quantitatives MRT. Damit können wir über Standorte hinweg wirklich direkt Parameter erheben. Ich denke, das wird auch eigentlich die Interpretierbarkeit natürlich deutlich verbessern. Es gibt auch viele kleine Punkte. Also zum Beispiel haben wir bei der NMDA-Enzephalitis auch gesehen, dass es eine Schädigung der weißen Substanz gibt. Dann braucht man eigentlich DTI. Jetzt kann man es aber mit der T1-T2-Ratio, das sind so Routine-Sequenzen, eigentlich auch gut darstellen. Und ich glaube, also eine Vereinheitlichung von Untersuchungsprotokollen, bessere Registries, europäische Zusammenarbeit und Optimierung der Datenerhebung, Analyse durch KI. Das wären so, glaube ich, meine wichtigen Punkte.
Ja, ganz spannend. Ich meine, ich kann das nur auch nochmal mit unterstreichen. Unser Gesundheitssystem bestraft ja leider Krankenhäuser, die in andere Krankenhäuser verlegen, rein ökonomisch. Ne? Und das ist natürlich bei solchen Erkrankungen, die eigentlich in großen Zentren gepoolt gehören, weil das, was man viel macht, kann man gut, wie immer. Es wird ja bei herzchirurgischen Operationen auch so akzeptiert. Aber natürlich ist es bei so akuten medizinischen Erkrankungen leider ein Nachteil. Und dadurch haben wir diese Vielstaaterei, die auch Vorteile hat. Aber in dem Fall, was wissenschaftliche Aufarbeitung und Standardisierung angeht, leider in der Tat ein Nachteil. Und ich bin ganz bei dir. Ich glaube, wir müssen Firmen frühere Markteinführung ermöglichen und verpflichten, zwingend krankheitsbegleitende Register sehr früh schon außerhalb der Firmen, nämlich an Institutionen quasi zu supporten, zu fördern, damit überhaupt Geld da ist, um diese Patienten auszuwerten. Aber können wir daran arbeiten und vielleicht hört ja auch jemand zu, der mit beeinflussen kann, was Menschen so denken. Und das ist sicherlich ein ganz großes, wichtiges Thema. Aber weg vom Bird's View, wieder einmal ganz zurück, ja, zu den Einzelpersonen und auch zum Abschluss kommt, lieber Carsten. Was würdest du jemandem raten, der jetzt sagt, das fand ich spannend, ich finde das eigentlich auch gut, ich bin immer schon interessiert gewesen an MRT und auch so Kognition hat mich schon fasziniert, das würde ich gerne wissenschaftlich machen, wenn ich als naturwissenschaftliche Grundausbildung habe oder eine ärztliche Grundausbildung, also kann man sich bei dir bewerben, wie geht man sowas an, hast du vielleicht, ich weiß, ein schwieriges Thema, aber 1, 2, 3 Sätze, die du jüngeren Zuhörern, Zuhörerinnen auf den Weg geben möchtest.
Also man kann sich auf jeden Fall jederzeit gerne bei uns bewerben, wenn man Interesse an dem Thema hat. MRT, Kognition bei Autoimmunenzephalitiden. Wir haben natürlich Ärzte bei uns im Team, aber auch zum Beispiel Neuropsychologinnen, aber auch ganz andere Hintergründe, reine Ausbildung in Neurowissenschaften und alle möglichen anderen Menschen, die Interesse an dem Thema haben. Ich glaube, wichtig ist, ich glaube schon, so eine gewisse Affinität jetzt mal zu Computern und auch vielleicht Analysecode zu schreiben, ist total von Vorteil. Ja. Wenn man in ein Wetlab geht, dann braucht man natürlich andere Skills. Und bei uns, also wenn man jetzt ein bisschen programmieren kann, ist das ein großer Vorteil. Man muss natürlich sagen, heutzutage mit ChatGPT geht es schon viel besser. Also ich hatte letztens auch einen Kollegen, der meinte, wie habt ihr das denn eigentlich gemacht, als es noch kein ChatGPT gab?
Ja, ja.
Aber das hilft enorm. wenn man damit jetzt total fremdelt, ist es, ja, aber ich glaube, man kann das alles sich auch aneignen. Und ansonsten glaube ich auch, wie in allen anderen Bereichen, man sollte wahrscheinlich gucken, dass man mal ein, zwei Paper dazu liest, wenn man die Gelegenheit hat, Vorträge dazu zu besuchen. Und man kann auch bei uns Lab Rotations machen oder vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, Hausarbeiten zu machen, auch an den anderen Universitäten, um so ein bisschen sich da mal auszuprobieren. Ja,
ja, also ein ehrliches Interesse und ein bisschen Computerskills und am Ende natürlich einfach, man sagt, das fasziniert mich, ne? Das ist, glaube ich, die Haupttriebfeder. Und dann findet man auch einen Weg mit dir, bei dir, in anderen Institutionen. Okay, vielen, vielen Dank von meiner Seite.
Vielen Dank, Carsten, dass du hier warst. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Wir könnten sicher noch eine ganze Zeit lang weitersprechen.
Ich glaube auch. Aber wir wollen uns etwas limitieren, um deine Zeit zu sparen und auch um den Podcast noch verdaulich zu gestalten. Aber vielleicht machen wir einfach noch, wie wir eben schon am Anfang in unserer Einführung gesagt haben, vielleicht machen wir noch mal einen Podcast mit dir, wo wir dann noch tiefer in die Materie hineingehen. Weil gerade, glaube ich, zu dem Thema, wie funktioniert Gedächtnis und wie funktioniert es eben nicht im pathologischen Bereich? Also wie stellen sich denn Leute da, die so Gedächtnisstörungen oder andere kognitive Auffälligkeiten haben? Ich glaube, da könnten wir noch ganz viel weiter reden. Und natürlich zu deinen neueren Erkenntnissen, die dann vielleicht noch kommen. Also vielen Dank von meiner Seite und bis hoffentlich ganz bald.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr schön, Carsten zu Gast zu haben. Also war auch ein interessantes Gespräch. Wie gesagt, wir hätten es sicher noch fortführen können.
Da fand ich auch, immer dann, wenn wir über ein Thema gesprochen haben, hatte ich das Gefühl, jetzt können wir da noch viel, viel weiter drüber reden und dann mussten wir uns etwas weiter bewegen. Carsten kommt bestimmt nochmal in eine der nächsten Podcast-Folgen, oder?
Ja, gerne. Also was ich heute besonders spannend fand, ist, dass das Thema KI sich da auch so stark abbildet, ne? Also wir hatten gar nicht so geplant, dass das heute so ein Thema wird.
Mehrfach ist zur Sprache gekommen, genau. Ja.
Ja, tauchte aber immer wieder auf. Also da ist es sicher die zukünftige Entwicklung auch sehr spannend.
Na klar, also sowohl in der Versorgung als auch in der Wissenschaft, das ist halt eine disruptive Technik und die beeinflusst Bereiche umso mehr, je mehr sie datengetrieben sind. Und all das, was wir heute besprochen haben, war ja fast pure Data Science und da spielt das eine Riesenrolle, ne? Vom Programmieren bis zur Datenauswertung. Ich bin ja als Neurologe immer wieder fasziniert von dem Symptom Gedächtnisstörung bei Menschen. Und diejenigen, die das mal gesehen haben, Menschen mit Schädigung, vorübergehend oder permanent des Hippocampus, dieser Phänotyp, diese Symptomatik eines Menschen, der eben Schwierigkeiten mit der Gedächtnisneubildung hat, faszinieren mich immer wieder. Und diese Erkrankungen sind einfach unglaublich, tut mir leid, wenn ich das so sage, als Neurologe darf man das, unglaublich spannende Manifestation, und natürlich richten wir unsere Bestrebungen darauf aus, Patienten zu helfen, aber dennoch findet man das einfach faszinierend, wie jemand, der dann so ein dreimonatiges Gedächtnisloch hat im Rahmen einer autoimmunen Enzephalitis und den man über 1-2 Jahre begleitet und der dann so ein bisschen auch beschreibt, wie sich dieses Gedächtnislücke ändert oder die neue Gedächtnisbildung verbessert. Und das zu hören nochmal und darüber zu diskutieren, auch wenn wir da viel tiefer hineingehen können, aber das ist eine der Dinge, die Carsten und mich gemeinsam jeden auf seine Art und Weise sehr fasziniert und die ja so ein bisschen durchkam, der ich auch gerne in der nächsten Podcast nochmal widmen würde.
Vielleicht das können wir bestimmt machen.
Angehörige der Patienten, um auch mal die Sichtweise noch zu sehen. Ne?
Das wäre sicher eine tolle Ergänzung.
Super, dann haben wir wieder interessante Gespräche gehabt. Ich glaube, auch der nächste Podcast wird wieder sehr spannend. Und liebe Isa, vielen Dank. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Empfehlen Sie uns weiter und liken Sie uns, wenn Ihnen das gefällt, was wir hören.
Vielen Dank.